80 Jahre nach Kriegsende, Schuldkult und Kriegsgewinnler. Während Regierung schweigt, Pharmakonzern gibt Erhöhung von Impfbudget bekannt. Und im Interview der Woche erfahren Sie, wie wir alle enteignet werden sollen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Gestern vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Das offizielle Gedenken, etwa im Deutschen Bundestag, war geprägt von zwei Dogmen. Zum einen das, was Kritiker als Schuldkult bezeichnen, also die moralische Erpressung der Deutschen mit der eigenen Vergangenheit. Und zum zweiten mit dem Missbrauch der Erinnerung für die heutige Kriegsvorbereitung. Der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich anlässlich des 8. Mai in einer offiziellen Erklärung klar zum deutschen Schuldkult bekannt. Man wolle, so wörtlich, gemeinsam Verantwortung übernehmen. Auch andere Rüstungs- und Chemiekonzerne wie Bayer, BASF, Evonik und Siemens schlossen sich dem Aufruf an. In der Stellungnahme heißt es wörtlich: Denn diese Verbrechen mahnen uns, die Zerbrechlichkeit der Demokratie immer wieder zu erkennen. Und weiter: Einen Schlussstrich darf und wird es mit uns nicht geben. Die Düsseldorfer Waffenschmiede leitet aus der angeblichen Schuld ausdrücklich einen Auftrag für die Zukunft ab, die Werte der EU gemeinsam zu verteidigen. Dieser Einsatz scheint sich für den Konzern finanziell auszuzahlen. Die ebenfalls am 8. Mai veröffentlichte Unternehmensbilanz weist deutliche Gewinn- und Umsatzsteigerungen aus. Dort heißt es, Zitat: Im militärischen Geschäft betrug das Umsatzwachstum sogar 73%. Als einer der Gründe für das Wachstum wird explizit die Lieferung von Artilleriemunition an die Ukraine genannt. Der börsennotierte Rüstungskonzern profitiert also von der aktuellen Politik. Andere Unternehmen und vor allem deren Beschäftigte bangen dagegen um ihre Zukunft. Darunter viele der rund 34.000 Einwohner von Schwedt, einer Stadt im Nordosten Brandenburgs. Die dortige Raffinerie PCK wurde über Jahrzehnte mit russischem Erdöl versorgt. Doch seit dem Embargo der Europäischen Union gegen Moskau geht es wirtschaftlich bergab. Am vergangenen Mittwoch versammelten sich daher rund 2000 Demonstranten in Schwedt, um für den Erhalt des wichtigsten Industriestandorts der Region zu protestieren. Immerhin hatte ihnen die frühere Bundesregierung deutliche Unterstützung versprochen. So sollte Öl über den Ostseehafen Rostock nach Schwedt gebracht werden, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Auch plante der damalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Schwedt zum Zentrum der grünen Wasserstoffindustrie auszubauen. Doch wurden diese Zusagen eingehalten? Auf 1-Reporter Roy Grassmann war vor Ort und hat sich umgehört.
Wie gefährdet ist denn der Standort hier in Schwedt?
Also ich denke, momentan scheint er nicht wirklich gefährdet zu sein. Jedoch muss man tatsächlich sagen, wir haben wirklich 100% der Kosten, aber eben nur 80% Auslastung der Raffinerie. Und das bedeutet einfach, dass im Zweifelsfall die Raffinerie rote Zahlen schreibt oder nicht genügend schwarze, um auch Rücklagen zu bilden und Projekte umzusetzen und diese Dinge.
Ja, die Probleme sind einmal durch das Erdölembargo, können wir halt nicht voll ausgelastet laufen, schreiben dadurch aktuell negative Zahlen. Dadurch, wie gesagt, die ungeklärte Eignerstruktur, die wir haben, und dadurch entsteht halt eine ungewisse Zukunft, sag ich mal, für die Raffinerie. Und darauf wollen wir aufmerksam machen, dass wir hier, wie gesagt, sichere Arbeitsplätze auch für die Zukunft haben.
Sie haben uns Gelder versprochen, das wurde ja gerade gesagt hier in den Reden, die wir bis heute nicht bekommen haben. Die Rostock-Pipeline sollte ertüchtigt werden. Dieser Antrag liegt ja in Brüssel, aber eben seit 2 Jahren unbearbeitet. Wir verarbeiten zwar 80%, aber es wurde auch gesagt, da wir günstigen Diesel aus Indien einkaufen, der ja auch mit russischem Öl hergestellt wurde und damit unseren Markt überfluten, können wir nicht wirtschaftlich bleiben, weil wir durch die CO2-Abgaben und Emissionssteuern und die Strafen, die wir zahlen müssen, viel mehr Geld investieren in diese Fabrik, ja, also wir müssen halt viel mehr zahlen, um dann den Diesel rauszukriegen.
Nehmen wir jetzt mal an, das PCK muss seine Pforten schließen. Was würde das für die Stadt Schwedt-Oder bedeuten?
Das wäre fatal für die ganze Region hier, für Brandenburg, Wir beliefern ja immer noch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin mit unserem Sprit. Ja, wir sagen immer ganz stolz, 9 von 10 Autos fahren mit unserem Sprit. Und vom BER fliegen alle Flieger mit unserem Kerosin. Also das wäre sehr einschneidend.
Wenn das PCK schließen muss oder Arbeitsplätze stark reduzieren muss, wird die Region hier nach und nach aussterben. Das befürchten wir.
Aufgerufen zu dem Protest hatte der BSW-Abgeordnete Reinhard Simon. Neben Rednern wie dem Betriebsratsvorsitzenden Danny Rutenburg trat auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD ans Mikrofon mit erstaunlichen Forderungen, die man in Berlin wohl nicht gerne hören dürfte.
Mit diesem gerechten Frieden muss natürlich eines verbunden sein. Wir wollen, wenn dieser gerechte Frieden da ist, spätestens dann auch wieder zu guten Beziehungen zu Russland kommen. Wir wollen auch dann wieder zu guten wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland kommen. Und ich sag das auch noch vor einem anderen Hintergrund. Wenn Sie heute hören und lesen, Atomschirm oder Kriegstüchtigkeit oder viele, viele andere Vokabeln, dann mache ich mir Sorgen, dass wir aus dieser Spirale, in der wir uns da scheinbar momentan befinden, nicht mehr rausfinden.
Ob Russland an einer Rückkehr zu den früheren Wirtschaftsbeziehungen ebenfalls interessiert ist, dazu müsste wohl erst Vertrauen wieder aufgebaut werden. Den Jahrestag des Kriegsendes nutzte übrigens auch der Kreml für Geschichtspolitik. Mit einer großen Militärparade hat Russland den Tag des Sieges begangen, also das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Hier offizielle Bilder aus Moskau. Rund 10.000 Soldaten waren beteiligt. Zudem wurde moderne Militärtechnik präsentiert. Eine Machtdemonstration, die in der Tradition sowjetischer Paraden steht. Neben Russlands Präsident Wladimir Putin nahmen etwa 30 ausländische Spitzenpolitiker teil, darunter der slowakische Ministerpräsident Robert Fico. Im Vorfeld hatte es Befürchtungen vor einem ukrainischen Drohnenangriff gegeben. Manche Beobachter hielten auch eine sogenannte False-Flag-Aktion für möglich. Die Siegesparade in ihrer heutigen Form wurde übrigens erst in den 1990er Jahren eingeführt, als Reaktion auf den Bedeutungsverlust Russlands nach dem Zerfall der Sowjetunion. Nicht nur Deutschland, die gesamte Europäische Union soll kriegsfähig werden. Das entsprechende Programm trägt den Namen Rearm Europe, zu Deutsch Europa wieder bewaffnen. Eine solche Aufrüstung kostet Milliarden. Immer wieder werden daher Stimmen laut, die fordern, dass Behörden auf die privaten Ersparnisse der Bürger zugreifen dürfen. Droht also eine heimliche Enteignung zur Finanzierung der Kriegsvorbereitungen? Wie realistisch diese Sorge ist, hat auf eins die Europaabgeordnete der FPÖ Petra Steger gefragt.
Das war die jetzige EZB-Präsidentin Lagarde, die genau das ja bereits in der ersten Finanzkrise gefordert hat, nämlich als Lösung aus der Schuldensituation. Hier sollte jeder Sparer mit 5% enteignet werden. Und auch jetzt hat von der Leyen ja vor kurzem die Sparen-Investitionsunion präsentiert. Ganz einfach, sie müssen diese gesamte Aufrüstung, die sie hier auch ins Leben gerufen haben, Rearm Europe, also das ja schuldenbasiert ist, aber sie wollen ja dann damit nicht aufhören, das Ganze irgendwie finanzieren. Und sie haben bereits mehrfach angekündigt, dass das die ganzen Sparguthaben, die auf den Konten liegen, ja doch viel besser investiert wären und dort, wenn man sie irgendwie aus den Sparguthaben herausholt und in irgendwas investieren könnte. Und genau das ist der Hintergrund dieser Sparen-Investitionsunion. Die Europäische Union will Zugriff auf die Sparguthaben der Einzelnen, um sie investieren zu können.
Es gibt einen weiteren Verdacht, wie in diesem Fall der deutsche Staat versucht, seine Bürger zu enteignen. Mehr dazu später in der Sendung im Interview des Tages. Mit einer Kranzniederlegung in München haben mehrere AfD-Politiker am Donnerstag der Millionen Opfer von Krieg, Flucht und Vertreibung gedacht. In einer Erklärung heißt es, wir erinnerten an das unermessliche Leid der deutschen Vertriebenen aus West- und Ostpreußen, Schlesien und dem Sudetenland. Teilgenommen haben die Landtagsabgeordneten René Dirkes und Daniel Halemba sowie der Bundestagsabgeordnete Tobias Teich. Schauplatz war der Gedenkstein Königsberg, der an die rund 100.000 Deutschen erinnert, die nach 1945 in der Hauptstadt Ostpreußen ums Leben kamen. Nach unterschiedlichen Zahlen wurden ab 1945 mindestens 12 bis 16 Millionen Deutsche aus den Ostprovinzen Deutschlands und anderen angestammten Siedlungsgebieten vertrieben. Am Rande der Veranstaltung übte Teich deutliche Kritik am Schuldkult in der Bundesrepublik.
Der Schuldkult ist ein super negativer Einfluss auf unsere ganze Gesellschaft, auf unsere Kultur. Heute hat man es ja auch gehört, heute waren ein paar junge Leute im Deutschen Bundestag und haben Reden gehalten. Und einer davon meinte auch, aufgrund seines Alters, dass er natürlich keine Schuld auf seinen Schultern trägt, aber dass er halt eine Verantwortung besitzt. Verantwortung besitzen wir alle, aber wir brauchen ein positives Setup. Wir haben nämlich eine Geschichte, die geht wesentlich weiter zurück als der Zweite Weltkrieg und wir können uns durchaus auf etwas Positives besinnen, weil wenn wir was Neues schaffen möchten für unsere Gesellschaft, für unsere Nation, dann können wir nur mit einem positiven Blick in die Zukunft gehen.
In Österreich wird das Impfprogramm massiv erweitert, um ganze 90 Millionen Euro. Bezahlen soll das der Steuerzahler. Pikant, bekannt gegeben wurde die enorme Erhöhung des Impfbudgets nicht etwa von der Regierung selbst, sondern direkt vom Pharmakonzern GlaxoSmithKline. Der Facharzt für Allgemeinmedizin Professor Andreas Sönnigsen kommentiert das wörtlich gegenüber auf 1. Für mich ist es hier offensichtlich, dass die Pharmaindustrie ihre Finger im Spiel hat. Weiter sagt Sönnigsen, Zitat, es ist schon sehr verwunderlich, dass ein führender Impfstoffhersteller bekannt gibt, dass Österreich weitere 90 Millionen Euro in das öffentlich geförderte Impfprogramm investieren wird und in dieser Pressemitteilung explizit eine Impfung aus dem eigenen Sortiment anspricht, die Impfung gegen Gürtelrose. Auf die Frage von auf 1, warum aktuell bei den Leistungen der Krankenkassen für die Bürger gespart werden solle, während für Impfungen und deren Bewerbung weitere Millionen fließen, antwortete Sönnigsen, unser Gesundheitssystem wird hinsichtlich einer ganzheitlichen, menschlichen Medizin seit Jahrzehnten kaputt gespart. Stattdessen fließen Milliarden in den weiteren Ausbau eines mechanistisch-reduktionistischen Gesundheitswirtschaftssystems, in dem nicht der Patient, sondern der Investor im Zentrum steht. Die Frage, warum mittlerweile in Österreich ein Pharmakonzern die massive Erhöhung des Impfbudgets bekannt gibt und nicht die Regierung, wollten hingegen weder das Gesundheitsministerium noch GlaxoSmithKline selbst beantworten. Das EU-Parlament hat in dieser Woche für die Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation gestimmt. Mit 514 zu 126 Stimmen. Am Rande einer gemeinsamen Pressekonferenz von AfD, FPÖ und dem Datenanalysten Tom Lausen warnte der EU-Abgeordnete der FPÖ, Magister Gerald Hauser, daher vor der enormen Machtzunahme der WHO, direkt aus dem EU-Parlament in Straßburg.
Diese internationalen Gesundheitsvorschriften 2005 mit ihren Änderungen sind zurückzuweisen. Und ich habe die Nationalstaaten aufgefordert, bis zum 19. Juli 2025, das sind nur mal ein paar Monate, der WHO mitzuteilen, wir setzen diese Änderungen deswegen nicht um, weil die Gesundheitspolitik nationalstaatlich bleiben muss. So, 514 Mandatare sagen genau das Gegenteil. Damit sieht man wie erstens einmal, wie die Mehrheitsverhältnisse hier in diesem Haus aussehen und dass die Mehrheit sagt, interessiert uns nicht, wir geben die Macht einer zentralstaatlichen Organisation wie der Weltgesundheitsorganisation. Ich frage Sie nur, wer hat die gewählt? Und interessant ist, wieso bekommt die WHO so viel Kompetenz? Weil die entscheidende Frage ist doch immer, und mir wird immer wieder gesagt, Hauser, wieso regst du dich auf? Die Nationalstaaten, auch wenn sie diese Gesundheitsvorschriften umsetzen, die sind ja nicht verpflichtet. Das kann man ja nur wahlweise machen. Deswegen zitiere ich aus diesem Dokument, das uns gestern auch im Zuge der Beschlussfassung vorgelegt wurde. Und darin ist festgehalten, und jetzt kommt es, ja, wortwörtliches Zitat. Diese Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, wenn sie nicht zurückgewiesen werden, bis zum 19. Juli 2025 sind für 196 Länder rechtsverbindlich. Also rechtsverbindlich. Das heißt, das Märchen, dass man der WHO eh nicht ausgeliefert ist und als Nationalstaat zukünftig eh selber Entscheidungen treffen kann, stimmt nicht. Das Dokument der Europäischen Union sagt genau das Gegenteil. Wenn wir diese Änderungen nicht zurückweisen, gelten diese, sie sind rechtsverbindlich, inklusive der Maßnahme, die beschlossen werden. Was heißt, es gibt dann zukünftig in diese Staaten, die diese Änderungen nicht zurückweisen, nationale IGV-Behörden, das heißt nationale Behörden, die die Politik der WHO auch in den Nationalstaaten umsetzen. Erstens, zweitens werden die Nationalstaaten verpflichtet, mitzufinanzieren Impfstoffbeschaffungen, damit man genügend Impfstoffe auch für die sogenannte arme Länder hat. Und drittens, die Zensur, auch diese wird ausgeweitet. Und der Generaldirektor der WHO bekommt die alleinige Kompetenz, die nächste Pandemie auszurufen.
Warnungen wie diese sind leider in den Systemmedien nicht zu finden. Doch wer über die Machenschaften der WHO aufklärt, wird massiv bekämpft, wie auch die Kündigung des 9. Spendenkontos von Auf 1 zeigt. Aktuell können Sie uns nur mehr mittels Überweisung mit Kreditkarte oder PayPal unterstützen oder durch einen Kauf im Auf 1 Shop unter www.auf1.tv. Bitte helfen Sie uns über diese schwere Zeit mit Ihrer Unterstützung, damit Sie noch weiter Informationen über die Gefahren durch WHO und Pharmaindustrie erhalten und auch Ihre Lieben aufklären können. Der gestern neu gewählte Papst Leo XIV. Hat offenbar eine dunkle Vergangenheit. Noch unter seinem bürgerlichen Namen Robert Prevost wurde er im vergangenen Monat bei der Kurie angezeigt. Der Vorwurf wiegt schwer. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Augustinerordens wird ihm ein, Zitat, unsachgemäßer Umgang mit Missbrauchsfällen vorgeworfen. Die Anzeigen wurden vom sogenannten SNAP-Netzwerk eingereicht, das Missbrauch in der katholischen Kirche bekämpft. Die Aktivisten beziehen sich konkret auf Vorfälle in Chicago und Peru in den 1990er Jahren sowie Anfang der 2000er Jahre. Unter anderem soll Prevost einem Priester, der des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wurde, gestattet haben, weiterhin Räumlichkeiten des Ordens zu nutzen, obwohl sich diese in unmittelbarer Nähe zu einer Grundschule befanden. Prevost bestreitet die Anschuldigungen. Beobachter rechnen nicht mit Konsequenzen für den neuen Bischof von Rom, da er als Papst nun für Ermittlungen gegen sich selbst verantwortlich ist. Und mit dem Interview des Tages kommen wir noch einmal zurück auf die drohende Enteignung der Deutschen. Das Gespräch haben wir aus Termingründen bereits in der vorigen Woche aufgezeichnet. Die Reform der Grundsteuer hatte für die Deutschen Entlastung bringen sollen. Doch in der Realität zeigt sich, gut 2 Drittel der Betroffenen zahlen jetzt deutlich mehr Geld als zuvor. Warum sich das so verhält und auf welche Widerstände die neue Grundsteuer in der Bevölkerung trifft, hat Auf 1 mit dem Sozialökonom Markus Bönig erörtert. Herr Bönig, ich grüße Sie. Die neue Grundsteuer scheint in den meisten Fällen zu einer Mehrbelastung der Bürger zu führen, trotz gegenteiliger Versprechen aus der Politik. Woran liegt das?
Soweit würde ich noch nicht einmal gehen, das zu behaupten, sondern wir müssen das aus 2 Perspektiven betrachten. Aus der Perspektive einzelner Bürger gibt es 500 und 600% Anstiege, die finden statt und die kommen vor. Und auf der anderen Seite gibt es die Gesamtheit aller Bürger in einem Ort. Die Politik hatte versprochen, dass es nicht zu einer Erhöhung in Summe kommen soll, soll wohlgemerkt nicht darf. Es schließt sich eben überhaupt nicht aus, dass in Summe tatsächlich erhebliche Erhöhungen sind, sowohl in Summe als auch einzeln. Und es ist insofern so, dass die Menschen, die jetzt eine gleich hohe Steuer haben, sich einfach entspannt zurücklehnen. Da, wo die Kosten sogar runtergegangen sind, ist man auch ganz zufrieden. Nur diejenigen, die es eben hart getroffen hat, für die ist das völlig egal, dass es in Summe vielleicht neutral ist. Sie selbst trifft es hart. Und insofern muss man fairerweise sagen, wir wissen es schlichtweg nicht, ob da in Summe mehr abkassiert wird. Das wird man erst am Jahresende mit langem Versatz sehen können, wenn man sich die Einnahmenposition der Gemeinden ganz genau anguckt, ob da wirklich in Summe sich nichts verändert hat. Und was für heute gilt, heißt ja noch lange nicht, dass es dann nächstes Jahr auch so sein wird.
Ja, aber Herr Bündig, die Reform hat allein in Nordrhein-Westfalen zu über 1 Million Einsprüchen geführt. Was sagt diese hohe Zahl über die Akzeptanz und Umsetzung der Grundsteuerreform in der Bevölkerung aus?
Das sagt tatsächlich alles, dass die Grundsteuer ist verfassungswidrig bis zum 31.12.24 und das seit Jahren. Das Verfassungsgericht hat vor etlichen Jahren so geurteilt und die neue Grundsteuer ist nicht besser. Es gibt Einschätzungen von sehr hohen Gerichten, dem Bundesfinanzhof, der klar geäußert hat, er hält das auch jetzt wieder für verfassungswidrig. Deswegen ist das alles schwebend und das wissen die Bürger, weil sie eben einfach ja einen Riecher dafür haben, wo sie veräppelt werden und deswegen mit Wucht dagegen vorgehen. 1 Million Vorgänge allein in NRW sagen alles. Und ich kann nur jedem empfehlen, dem zu folgen und das genauso zu wiederholen. Jeder sollte das tun.
Ja, Sie haben es angesprochen, derzeit laufen mehrere Klagen, da die Grundsteuer eben nicht verfassungskonform sei. Wie beurteilen Sie denn deren Erfolgsaussichten konkret?
Das ist sehr schwierig. Wir sind auf hoher See und vor deutschen Gerichten in Gottes Hand. Und hinzu kommt, dass unsere obersten Richter sich angewöhnt haben, sehr dem Staat zu dienen und die Interessen der Bürger aus dem Blick zu verlieren. Also es ist da tatsächlich alles möglich. Weise Urteile, die es immer mal gegeben hat in der Vergangenheit, damit kann man kaum noch rechnen in unserer Zeit.
Sehen Sie die Gefahr, dass diese höheren Grundsteuern auch auf die Mieten umgelegt werden? Und falls ja, wie könnte man hier gegensteuern?
Das halte ich sogar für sicher, dass das passieren wird, weil die Eigentümer alle Kosten, die ihnen entstehen, auf die Mieten umlegen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ob man das dann so nennt, ist vielleicht ein anderer Punkt, aber da ist sicher mit zu rechnen, dass dadurch wieder die Mieten entsprechend sich verändern. Aus Sicht der Politik unproblematisch, weil es ja in Summe neutral sein soll. Aus Sicht des Einzelnen kann das heftig ausgehen.
Nun haben wir das Problem aufgezeigt. Herr Bönig, was wäre denn Ihr Alternativvorschlag zum gegenwärtigen Modell?
Ja, mein Vorschlag ist ganz einfach. Ich halte eine Besteuerung der Substanz schon mal vom Grundsatz her für verkehrt. Es ist doch so, der Staat denkt sich lauter Begründungen aus, warum er zupackt. Und bei den Menschen, die am wenigsten wegrennen können, kann man am besten zupacken. Die Immobilie steht dort, kann auch nicht verschoben werden. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um zuzupacken. Also vor diesem Hintergrund ist die Steuer an sich meines Erachtens schon mal grundverkehrt. Wenn man sie allerdings erstmal hinnimmt, dann gilt es, dagegen mit Wucht vorzugehen. Und das ist sehr überfordernd für den einzelnen Bürger. Denn wir haben es hier mit zwei Rechtsgebieten zu tun, mit dem Finanzrecht und dem Verwaltungsrecht. Man muss sozusagen Grundlagenbescheide beim Finanzamt angreifen und gleichzeitig sich mit der Kommune auseinandersetzen. Die Dinge sind inhaltlich ähnlich, aber haben ganz andere Begründungen, Paragraphen und so weiter. Und weil das so ist, ist der normale Mensch schlicht überfordert. Den ersten Widerspruch kriegt man vielleicht noch hin, aber dann geht eine ganze Kaskade los mit Behauptungen, Begründungen, Nachforderungen und so weiter. Wir haben das gebaut, ein System, ein IT-System, mit dem man automatisiert in einer Art Chat-Logik insgesamt über 90 verschiedene Dokumente und hunderte von Parametern miteinander kombinieren kann, um wie ein Rechtsanwalt, wie ein Steuerberater sich wehren zu können. Das ist so ein bisschen wie Google Maps. Da gibt es in Hamburg auch sehr viele Straßen. Ich muss nicht alle kennen. Es reicht mir völlig aus, wenn mir Google Maps sagt, jetzt rechts, jetzt links. Und ich komme zum Ziel. Und so ähnlich ist das, was wir da gebaut haben, auch mit dem Grundsteuerexpress. Eine Lösung, die einfach alle Wege kennt, alle Reaktionen kennt. Der Bürger muss jetzt nicht zum Steuerberater und Fachmann werden, sondern weiß einfach nur, das ist Unrecht. Ich will dagegen vorgehen. Ich will dafür nicht in Vermögen investieren, sondern ich brauche jetzt einen Wegweiser sozusagen. Und das sind wir. Das heißt, egal in welcher Situation man steckt, man bekommt die richtigen Hinweise, die richtigen Schreiben, um dagegen vorzugehen. Und da ist ein Punkt ganz wichtig. Egal wie lang der Grundlagenbescheid schon her ist, jeder kann angegangen werden. Und zwar aufgrund von zwei simplen Argumenten. Erstens, wenn neue Fakten bekannt werden, wie zum Beispiel, dass das verfassungswidrig ist, dann kann man deswegen schon dagegen vorgehen, gegen den Grundlagenbescheid. Und zweitens, wenn sich die Berechnungsgrundlage massiv verändert, sagt der Bundesfinanzhof selbst, dann hat man das Recht auf eine Neubewertung. Und bei diesen Logiken, da helfen wir, das muss man sich nicht selber aus den Fingern saugen. Jeder Bescheid, jeder Grundlagenbescheid ist angreifbar. In jeder Konstellation kann man nochmal rangehen. Das ist die wichtige Botschaft. Und man muss jetzt hier nicht denken, nur weil irgendeine Frist um ist, hätte ich keine Chance mehr.
Vielen herzlichen Dank für die Tipps, Herr Bönig. Ich schieb mal noch eine Frage nach. In dieser Woche gab eine Bonner Grünen Oberbürgermeisterin einen neuen Vorschlag in die Runde und brachte das Thema Wohnraumsteuer, glaube ich, so hat sie es genannt, ins Gespräch. Was halten Sie denn von dieser Idee?
Das ist extrem wirkungsvoll und völlig gegen den Willen der Bürger. Ich lebe hier in den Niederlanden, in Leiden, und hier wundert man sich, dass in den Fenstern keine Gardinen hängen. Das hat den einfachen Grund, dass es vor über 100 Jahren mal eine Gardinensteuer gegeben hat. Und diese Gardinensteuer hat bewirkt, dass eben keine Gardinen da mehr hängen. Und das hat man einfach so beibehalten. Und wenn jetzt jemand anfängt, den Wohnraum zu versteuern, dann wird das zu kleineren Wohnungen pro Person führen, ganz sicher. Das würde also genau den Effekt haben, dass man bitte den Menschen immer weiter eingrenzt und am besten ihn ganz abschafft, denn jegliches Handeln des Menschen verursacht ja CO2. Also im Grunde ist der Plan dahinter immer derselbe. Wenn der Mensch bloß nicht da wäre, dann wäre die Welt gerettet. Ist nur blöd, wenn es eine menschenzentrierte Welt ist wie unsere. Und so sind wir hier geschaffen worden. Insofern komplett kontraproduktiv, den Menschen sich entfalten zu lassen, wenn man ihn immer weiter einengen möchte.
Vielen herzlichen Dank für diese Informationen, für dieses Gespräch. Liebe Grüße nach Holland und bis zum nächsten Mal, Herr Bönig.
Danke.
Nach vielen Jahrhunderten ist der Traum mittelalterlicher Alchemisten wahr geworden. Wissenschaftlern am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf ist es nun tatsächlich gelungen, Blei in Gold zu verwandeln. Möglich wurde diese Transformation durch die gezielte Kollision von Bleiatomen in einem Teilchenbeschleuniger. Der Prozess hat jedoch mehrere Haken. Zum einen benötigt er deutlich mehr Material, als am Ende gewonnen wird. Zum anderen existiert das Gold nur für einen Sekundenbruchteil. Wer schnell reich werden will, muss sich also eine andere Betätigung suchen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.